Deutsche Szenen, das Jahr 1989. Der Massenflucht aus der DDR folgt der Massenprotest in der DDR. Aus Worten der Unzufriedenheit wurden Rufe nach Veränderungen. Aus privaten Ansichten wurden öffentliche Meinungen. Aus montäglichen Protesten wurden gewaltige Montagsdemonstrationen. Damals erst in Leipzig, dann DDR-weit. Doch da hießen sie noch nicht Montagsdemo. Wann also tauchte die Bezeichnung auf? Und woher kam sie? Kurzum, wie entstand sie? Sie hatte geschichtliche Folgen, die Demontage. Thilo Schmidt recherchierte für den Länderreport die Geschichte des Begriffs Montagsdemonstration, der Geschichte geschrieben hat und die es immer noch gibt.
Aus Kundgebungen werden Umzüge. Aus Umzügen werden Demonstrationen. Aus Demonstrationen werden Massendemonstrationen. Montag für Montag.
Kapitel 1: Chronik der Montage, Chronik der Demontage.
Dem montäglichen Ruf nach einer demokratischen Neuordnung der DDR und dem Ende der Vorherrschaft der SED folgten erst Hunderte, dann Tausende, dann Hunderttausende. Montagsdemonstration wurde ein deutscher Ruf. Doch woher kam der Begriff Montagsdemonstration? Wer rief ihn zuerst?
Ich habe da überhaupt keine zeitliche Vorstellung davon.
Uwe Schwabe, Bürgerrechtler und Montagsdemonstrant der ersten Stunde.
Montagsdemonstrationen im Anschluss an die Friedensgebete gab es ja schon seit 1988, was viele gar nicht wissen. Die sind ja nicht erst im Herbst 1989 entstanden, sondern schon im Herbst 1988 gab es die ersten Montagsdemonstrationen, vor allem zur Messe.
Kann ich mich nicht erinnern. Das ist also jedenfalls...
Christoph Wonneberger, damals Pfarrer und Koordinator der Leipziger Friedensgebete.
Vielleicht 4 Jahre nach 89, denke ich.
Also 1993 oder doch schon 1988? Wird die Bezeichnung vielleicht im Rückblick selbstverständlich verwendet, obwohl es sie im Herbst 1989 noch gar nicht gab? Das legt auch die Recherche in den Unterlagen der Staatssicherheit nahe. Viele Akten wurden nachträglich mit dem Begriff Montagsdemonstration verschlagwortet, obwohl er dort gar nicht geschrieben steht. Gesine Oltmanns, Bürgerrechtlerin, ebenfalls Montagsdemonstrantin der ersten Stunde.
Der Begriff ist mir selber erst durch die Medien begegnet. Ich denke auch, dass es ein medialer Begriff ist, den wir selber so nicht gestellt haben oder erklärt haben.
Kundgetan und demonstriert wurde stets nach den Montagsfriedensgebeten. Saskia Paul, die heute für das Archiv Bürgerbewegung Leipzig arbeitet.
Selbst im Frühjahr 89 hat es schon immer nach den Friedensgebeten Treffen gegeben. Die Polizei war oft da. Dieses sich Montag zu treffen war auch so ein Ruf, nächsten Montag wieder hier oder nächsten Montag sind wir wieder da.
Pfarrer Christoph Wonneberger gilt als Geburtshelfer der Montagsfriedensgebete. Auf seine Anregung hin rief bereits 1982 eine Gruppe von Wehrdienstverweigerern ein Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche ins Leben. Doch die Vorgeschichte der Montagsfriedensgebete reicht noch weiter zurück, bis ins Jahr 1968 und in die BRD.
Ich habe so eine Idee gehabt, schon in den 60ern. Da gab es ein Vorbild für mich, also gab es in Köln so ein politisches Nachtgebet. Der Anlass war zum Beispiel Vietnamkrieg. Und das habe ich sozusagen als Student damals gespeichert. Und dann ist mir 82 oder schon 80 ist mir das so eingefallen. Und habe gesagt, aha, so das könnte man sozusagen als ein bisschen als Vorbild nehmen. Und daraus hat sich dann das Friedensgebet ergeben. Ja.
Und es wurden verschiedene Themen dort diskutiert. Die Verhältnisse zur Dritten Welt, Umwelt, Wehrdienstfragen. Und als ich 1984 das erste Mal bei den Friedensgebeten war, da saßen da 20 Leute in der Nikolaikirche.
Uwe Schwabe gründet 1987 die Initiativgruppe Leben, eine der Basisgruppen, die die Montagsfriedensgebete mitgestalteten. Der Initiativgruppe Leben gehörte auch Jochen Lessig an.
Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass das eine Aktion der Kirche war. Das war es nicht, sondern die Kirche hat ihre Türen aufgemacht. Man hat es praktisch toleriert, obwohl sie es an vielen Stellen nicht geteilt hat, dass dort politische Reden gehalten worden sind. Sehr zwiespältig, also zum Teil verzagt und zum Teil aber dann doch wieder unterstützend.
Das Dach der Kirche bot relativen Schutz vor dem Zugriff des Staates. Dennoch, Der Druck auf die Kirchenvorstände war enorm. Koordinator der Friedensgebete, die vor allem, aber nicht nur in der Nikolaikirche abgehalten wurden, war Christoph Wonneberger, Pfarrer der Lukaskirche in Leipzig-Volkmarsdorf.
Es muss immer einen Konflikt geben an der Stelle. Und dass ich sozusagen mit diesen Gruppen nicht bloß verbunden war, sondern ich habe sie auch gesammelt und gesucht. Und insofern war sozusagen der Konflikt schon am Anfang schon angelegt.
1987 gründet Wonneberger selbst eine Oppositionsgruppe, die Arbeitsgruppe Menschenrechte. Die Staatssicherheit, die ihn als feindlich negativ einstuft, reagiert mit Zersetzungsmaßnahmen. Zu den Montagsgebeten und zu den Bürgerrechts- und Oppositionsgruppen, die eine andere DDR wollen, stoßen ab 1988 Ausreisewillige, die aus der DDR heraus wollen. Man ist sich etwas fremd.
Das hat mit dem Überfall auf die Umweltbibliothek zu tun im Herbst 1987, wo dann ganz viele Ausreiseleute sozusagen in den Westen abgeschoben wurden. Das haben natürlich viele Leute, die selber gerne raus wollten, gemerkt. Und die sind dann reihenweise in die Umweltbibliothek nach Berlin gerannt und haben sich dort in die Bücher eingetragen lassen, in die Benutzerbücher, bloß um dort irgendwo gesehen zu werden. Und in Leipzig ab Februar 88 waren die Friedensgebete auf einmal voll. Da war die Nikolaikirche voll, da waren 400 Leute auf einmal drin. Und zwei Drittel, würde ich heute sagen, waren Leute, die eigentlich raus wollten.
Kapitel 2. Eine Idee findet Beine.
Die Kirchenleitung und auch die beiden, die hier in Leipzig verantwortlich waren, also Superintendent Magirius und Herr Führer, die sind mehrmals aufgefordert worden, das zu unterbinden und dem Einhalt zu gebieten, auch mit der Drohung, die gesamte Kirchgemeinde auf LKWs zu verladen und einzusperren. Diese Basisgruppen, wie wir sie damals genannt haben, durften dann nicht mehr auftreten, eine Zeit lang, ein paar Monate, das war im Sommer 1988.
Der evangelische Superintendent Friedrich Magirius setzt Pfarrer Wonneberger nach der Sommerpause 1988 als Koordinator der Friedensgebete ab.
Innerhalb von 3 Tagen bin ich sozusagen abgesetzt worden. Und nicht immer mündlich, sondern schriftlich. Und dann, ja, wo ich sage, aus dem Urlaub kommen sozusagen. Und ich war zuständig auch für das nächste Friedensgebet. Wir waren dabei, das gerade vorzubereiten in unserer Menschenrechtsgruppe. Und da platzte dann plötzlich also dieser Brief dazu. Das war schon natürlich ein Hammer.
Nicht nur der Staat drängt die Oppositionellen ins Abseits, sondern nun auch die Kirche.
Die Gruppen haben sich dann demonstrativ in den hinteren Teil der Nikolaikirche gestellt, aber ausgab mit einem Mundbinde-Redeverbot. Und dann sind sie demonstrativ nach dem Friedensgebet rausgegangen auf den Nikolaikirchhof, haben sich da auf so abgelagerte Betonplatten gestellt und haben dort Informationen gegeben. Heute sage ich immer, muss der Kirche dankbar gewesen sein, dass sie das gemacht haben, weil dadurch natürlich der öffentliche Raum erobert wurde.
Die Friedensgebete finden für einige Monate ohne die Mitwirkung der Gruppen statt.
Pfarrer Führer, der hat sich da mit seinem Kirchenvorstand in der Weise entschieden, die Gruppen schon einzubinden, aber unter starker Zensur. Also die Gruppen durften gestalten, aber es musste immer ein verantwortlicher Pfarrer dabei sein. Die Gebetsanliegen mussten vorher abgesprochen sein und das war alles nicht mehr interessant für die Gruppen.
Aber der Schritt von der Kirche hinaus auf die Straße ist getan. Und kann und will nicht mehr zurückgenommen werden.
Die Ausreißer sind zwar alle da geblieben, weil die brauchten unbedingt das Dach. Die wollten ja ihre privaten Sachen eigentlich durchziehen. Das war eben der Unterschied zwischen den Gruppen. Die haben nicht ihre privaten Sachen verfolgt, sondern sie haben ein öffentliches Anliegen. Die haben ein anderes Podium sich gesucht, vor der Kirche, um einfach der Zensur zu entgehen,
Und das war der Schritt, irgendwie zu lernen, sich auf der Straße zu artikulieren, sich unabhängig von dem kirchlichen Schutzraum zu artikulieren als Opposition.
Pfarrer Wonneberger sucht weiterhin die Nähe der Gruppen.
Sie haben natürlich das versucht, also irgendwo niederzuhalten. Und haben gesagt, ihr müsst die Gruppen und vor allem die Wonneberger, ihr müsst den irgendwie an die Kandare legen. Als Kirche ist das nicht eure Aufgabe. Und ich habe dann immer gesagt, nein, es ist unsere Aufgabe. Insofern war Dauerkonflikt.
Kapitel 3. Jeden Montag einen Schritt weiter.
Also ich weiß, dass der Montag für die SED der Tag der Parteiversammlung war, unter anderem. Also ich fand das immer damals schon mit diesen Parteiversammlungen ziemlich spannend. Irgendwie so, das war so dieser Tag, der eigentlich für dieses gesellschaftliches Engagement in der DDR vorgesehen war, also in dem Fall SED.
Tag und auch Uhrzeit, das Friedensgebet begann um 17 Uhr, erweisen sich als hilfreich. Sie ermöglichten eine Teilnahme nach Feierabend. Die Geschäfte der Innenstadt waren aber noch geöffnet.
Ganz am Anfang gab es ja viele Leute, die als Tramper dabei waren, zum Beispiel bei jungen Leuten, ne? Und das heißt also, dass man dann am Abend noch irgendwo hinkommt wieder. Insofern war es gut, dass es eben nicht erst eine Veranstaltung für den Abend war, nicht?
Das Friedensgebet am 4. September 1989 markiert einen Scheitelpunkt in der Geschichte der friedlichen Revolution in Leipzig. Die Demonstration im Anschluss wird heute, nicht ganz korrekt, als die erste Leipziger Montagsdemonstration bezeichnet.
Am 4. September, das war so ein entscheidender Tag. Die ganze Sommerzeit, die Botschaftsbesetzung, die Massenflucht über Ungarn, über die CSSR. Und dann fing das Friedensgebet nach der Sommerpause wieder an am 4. September. Das war das erste Friedensgebet. Und der Staat wusste, das ist ein ganz, ganz wichtiges Datum. Die haben auch versucht, den Nikolaikirchenvorstand unter Druck zu setzen und verlangt, dass die Friedensgebete nicht beginnen am 4. September. Und das hat der Kirchenvorstand nicht zugelassen. Er hat gesagt, die Friedensgebete finden statt wie immer nach der Sommerpause im 1. Septemberwochenende.
Und in Leipzig ist, wie immer im Herbst, Mustermesse. Die Stadt steht im Zentrum der internationalen Öffentlichkeit. Westliche Journalisten dürfen sich frei in der Stadt bewegen. Einige Aktivisten haben Plakate hergestellt.
Also Spruchbänder sind es gewesen, auf Bettlaken, die also schon richtig groß waren. Und die sollten also ganz gezielt für Westmedien hergestellt werden.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Leipzig ist es am Abend nach einem Gottesdienst in der Nikolaikirche zu einer Demonstration von mehreren hundert Menschen gekommen.
Und das war ein ganz wichtiges Datum, dass wir dann auch gesagt haben, jetzt müssen wir ein Zeichen setzen, dass über die Medien nicht nur rüberkommt, das sind ja nur Leute, die das Land verlassen wollen, sondern dass auch ganz viele Leute in diesem Land leben, die dort was verändern wollen.
Heute Abend um 6 nach der traditionellen Friedensandacht. Friedlich verlassen die Menschen das Gotteshaus. Die Zivilfahnder des Staatssicherheitsdienstes sind auf Posten. Dann das erste Transparent. Für ein offenes Land mit freien Menschen steht darauf, Reisefreiheit statt Massenflucht heißt es auf anderen.
Ich kann mich an diese Situation ganz genau erinnern, weil das war für mich auch sehr schockierend, muss ich sagen. Wir hatten eben gedacht, wir sind doch verhältnismäßig geschützt durch diese vielen Kameras, die da auch standen.
Dann das.
Und dann kamen auf einmal so eine absolut hochleistungsmäßig trainierten Leute und rissen die Plakate uns aus der Hand. Ja. Katrin wollte es gar nicht loslassen, die ließ sich dann noch auf dem Pflaster mitschleifen.
Die Demonstration dauerte vor einer halben Stunde noch an. Leipzig zur Zeit der Messe, während der die Stadt im Interesse einer weltweiten Öffentlichkeit steht.
Es war natürlich auch eingeladen worden. Ne? Also die Journalisten wussten einfach auch Bescheid, dass da was zu erwarten ist. Und das gab uns schon einen Schutz in dem Sinne, dass wir an dem Tag nicht verhaftet wurden. Die staatlichen Organe waren natürlich unheimlich sauer und haben dann am nächsten Montag, an dem wir 11. September einschneidend zugeschlagen hier und haben sehr viele Leute verhaftet und sehr brutal.
Sie haben dann gezielt auf den Nikolaikirchhof Leute rausgerissen, die eine Woche vorher in der ersten Reihe standen. Da war die Messe vorbei, die Westmedien waren nicht mehr im Lande und es sind keine Live-Bilder mehr vorhanden.
89 Demonstranten werden nach dem Friedensgebet am 11. September festgenommen. Einige von ihnen bleiben bis Mitte Oktober in Stasi-Haft.
Als dann die Leipziger Volkszeitung auch immer gegen diese Demonstrationen im Anschluss an die Friedensgebete polemisiert hat und gesagt hat, Raudis in der Leipziger Innenstadt. Die Leute haben das gelesen und haben gesagt, da muss ich doch mal hingucken, was sind denn das für Leute? Und dann kamen die dahin und da kamen irgendwelche Leute aus der Nikolaikirche raus, zum Beispiel mit Blumen in der Hand und überreichten die den Polizisten, die dann schon zu einem bestimmten Zeitpunkt Ketten um die Nikolaikirche gemacht hat.
Und Und an dem 18.09. kamen so viele Leute auch in die Innenstadt schon, um zu sehen, was da passiert auf dem Nikolaikirchhof, dass sich die Ketten öffneten und auf einmal der Kirchplatz voller Menschen war, die dann anfingen, die Internationale zu singen. Und da habe ich gedacht, das geht nicht mehr zurückzudrehen. Da war ich total, total glücklich an dem Abend, wirklich.
Und es werden jeden Montag mehr, die auf die Straße gehen. Am 4. September waren es 1.000. Am 25. September bereits 8.000. Ausreisewillige, aber auch Hierbleiber, die das Land verändern wollen. Sie demonstrieren gemeinsam.
Eigentlich früher sind die sich aus dem Weg gegangen, weil die sich geistig nicht so besonders nahe stehen. Die intellektuelle Bürgerbewegung ist ja mehr ideell eingestellt, hat vielleicht auch damals noch sozialistische Ideale oder sowas gehabt. Und die anderen wollten eigentlich nur ein besseres Leben und wollten so schnell wie möglich raus und wollten überhaupt nichts mehr verändern.
Die erste wirkliche Demonstration, die sozusagen dem entspricht, dem Anliegen sozusagen, wo man Kräfte und Motive sammelt innerhalb dieser Friedensgebete, das dann überschwappt in die Öffentlichkeit, auf die Straße. Das denke ich erst am 25. Das waren nicht diejenigen, die das befördern wollten, ihren Westen zu kommen, sondern das waren die alle, die da bleiben wollten.
Am 7. Oktober feiert die DDR mit Prunk und Pracht ihren 40. Geburtstag, als sei nichts gewesen. Gleichzeitig kommt es in der Hauptstadt Berlin zu gewalttätigen Übergriffen gegen Oppositionelle. Zwei Tage später gehen 70.000 Leipziger zur Montagsdemonstration.
Das hätte gar nicht besser kommen können, weil viele haben natürlich gehofft am 7. Oktober, es muss doch irgendwie, muss doch dieser Staat zugeben, dass hier vieles im Argen liegt. Und was macht der Honecker? Nö. Ist alles in Ordnung, ne? Warum sollen wir neu tapezieren, wenn der Nachbar es tut? Und darauf haben die Leute am 9. Oktober reagiert. Und das hat die Leute so wütend gemacht, das erklärt, glaube ich, auch die Zahl von 70.000, die da auf einmal auf der Straße waren.
Es waren jeden Montag mehr Menschen da. Man hat sich natürlich auch immer ein Stück sicherer in der Masse gefühlt. Aber ich denke, so dieses ganz Grundlegende ist natürlich der 9. Oktober. Da wurde mir dann klar, also was wollen Sie jetzt noch? Jetzt ist es vorbei.
Kapitel 4. Aufbruch, Tragik und Sprachlosigkeit.
Ja, irgendwie war ich auch sehr ausgepowert dann im Herbst 89 durch die permanente Anspannung, in der man gelebt hat. Ne? Ja, wie der Jochen Lessig, ne, gesagt hat, dann studiere ich eben erstmal nach einem Jahr. Neues Forum hat es ihm dann irgendwie gereicht. Oder der Michael Arnold, der dann nach 5 Jahren Landtag gesagt hat, nee, da mache ich nicht mehr mit. Sind eben schon dann auch persönliche Sachen wichtig geworden, die vorher uns verschlossen waren, wie Studium. Das ist schon was Tragisches, dieses Jahres 90. Ich denke, es musste erstmal ein Selbstbewusstwerden passieren bei den DDR-Bürgern. Und das ist nie passiert, das merkt man heute noch. Ne? Da gab es zu wenig Spielraum und gab es zu viel neue Ausrichtung auf D-Mark und auf Reisefreiheit und so, die eben zu schnell kamen irgendwo. Ne?
Und die Bezeichnung Montagsdemonstration, die in die Geschichtsbücher eingeht? Die Deutsche Presseagentur tickert den Begriff Montagsdemonstration erst ab dem 21. November 1989. In der Tagesschau ist er schon am 13. November zu hören.
Vor wenigen Minuten ist für uns eine Leitung in die Messestadt geschaltet worden. Direkt aus Leipzig meldet sich jetzt Cornelius Bohrmann.
Hier auf dem Karl-Marx-Platz in Leipzig, im Zentrum Leipzigs, geht die Montagsdemonstration langsam zu Ende. Sie dauerte gut 2 Stunden. Knapp 300.000 Demonstranten haben sich auch heute wieder an ihr beteiligt.
Gedruckt liest man Montagsdemonstration schon am 24. Oktober 1989 in der Tageszeitung Taz. Einen Tag später, am 25. Oktober, notiert die Staatssicherheit in einem Dossier mit dem Titel »Stimmung in der Bevölkerung«:
Die Teilnahme an den Montagsdemonstrationen wird in individuellen Einzelgesprächen wie eine notwendige Ehrensache behandelt.
Zuvor ist die Rede von Demonstrationen, später von Massendemonstrationen. Im Osten spricht man zunächst von Zusammenrottungen. Dass die Demontage montags stattfand, ist übrigens reiner Zufall.
In Leipzig war es so, da hat sich eben das entwickelt aus ab vom Montag, weil in der Nikolaikirche war jeder Abend war sonst besetzt schon. Und dadurch war nur für dieses Friedensgebet war nur Montag möglich.
Pfarrer Wonneberger erlitt Ende Oktober 1989 einen Schlaganfall und verlor dabei seine Sprache. Es dauerte 15 Jahre, bis er seine Sprachlosigkeit überwinden konnte. In Leipzig wurden derweil andere zu den Helden der friedlichen Revolution gemacht.
Deutsche Rufe, die Montagsdemonstration, die Geschichte eines Wortes, das zum Begriff geworden ist. Thilo Schmidt recherchierte sie.